Herzlich willkommen beim Podcast Hospiz bewegt. Für alle, die Hospiz weiterdenken. Vom Hospiz Ulm. Schön, dass Sie zuhören. Ich bin Caroline Bayer, Bildungsreferentin der Ulmer Hospizakademie. Und ich spreche heute mit unserer Geschäftsleitung Ulrike Geiger über das Thema Kommunikation mit Schwerstkranken und ihrem Umfeld. Herzlich willkommen, liebe Ulrike. Schön, dass du dir nochmal Zeit nimmst.
Danke, liebe Caroline. Ich bin auch sehr froh, dass ich da sein darf. Ich danke sehr herzlich für die Einladung. Und ich muss dazu sagen, das ist auch wirklich ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt und wo ich mich auch über lange Jahre damit beschäftigt habe. Mhm.
Du bist jetzt ja auch schon zum zweiten Mal da. Wir haben heute ein kleines Jubiläum sozusagen, die 40. Folge. Du hast die erste Folge gemacht, jetzt die 40. Schön, dass das geklappt hat. Ich würde dich jetzt trotzdem bitten, dass du dich kurz vorstellst, damit unsere ZuhörerInnen, die beim letzten Mal nicht zugehört haben, dich so ein bisschen einordnen können.
Ja, das mache ich sehr gerne und es freut mich natürlich auch ganz persönlich, dass ich zum 40. Interview-Jubiläum dabei sein darf. Das freut mich ungemein. Ich stelle mich ganz gern noch mal kurz vor. Ich bin die Ulrike Geiger, bin 56 Jahre alt, darf seit über 2 Jahren mittlerweile Geschäftsführerin in Hospiz Ulm sein, was ich mit sehr viel Freude tue. Es begeistert mich immer wieder, wie so das Miteinander und der Spirit im Haus ist, wie man miteinander umgeht. Und das auch mit diesem besonderen Hintergrund, dass wir eben gerade auch dieses sehr große Umbauprojekt haben. Und trotzdem beeindruckt mich sehr diese Grundruhe, die wir im Haus haben. Also das ist schon was Besonderes in Hospiz Ulm. Ich bin von der Grundprofession Krankenschwester, habe auch lange in dem Beruf gearbeitet, bin seit 2009 in diesem Feld tätig, habe aber auch die ehrenamtliche Ausbildung zur Lebens- und Sterbebegleitung, was für mich einfach auch eine ganz wichtige Ergänzung dasteht, so im Grundverständnis für die Arbeit. Und dürfte tatsächlich auch schon im fortgeschrittenen Alter Palliativcare in Wien studieren, war ein internationaler Studiengang. Und gerade weil mich Kommunikation mit Schwerstkranken und Sterbenden, aber auch Kommunikation, was mich selber betrifft, weil mich das einfach sehr beschäftigt, weil Kommunikation hat in erster Linie immer mit einem selber zu tun, habe ich noch die Ausbildung zur Psychoonkologin gemacht und eben zur systemischen Beraterin. Mhm. Wo der Mensch einfach in seinem System angeguckt wird, welche Bedarfe hat er in seinem System, wie wirkt das System auf ihn ein, wer ist da noch. Also das Ganze im Kontext zu sehen, das fasziniert mich ungemein. Und es ist eigentlich auch eine Lebensschule, das muss man so sagen.
Wir hatten jetzt schon eine Folge zum Thema Wörter und Sprache in der Hospizarbeit. Da haben wir schon festgestellt, das Thema Kommunikation ist ein unglaublich wichtiges in unserem Bereich. Ich würde dich jetzt bitten, uns nochmal aufzuzeigen, welche Rolle spielt denn in deinem Berufsleben das Thema Kommunikation? Weil du hast jetzt ja schon gesagt, es liegt dir besonders am Herzen.
Also in erster Linie als Geschäftsleitung ist Kommunikation wichtig in der Begleitung und auch in der Führung der KollegInnen. Ich sage auch immer ganz bewusst KollegInnen, weil ich das Wort MitarbeiterInnen nicht so mag, weil mir da einfach auch eine wertschätzende Kommunikation auf Augenhöhe wichtig ist.
Ja.
Und es ist aber auch so, dass ich, und jetzt mache ich heute Morgen auch einen kleinen Ausflug, eben lange in der Praxis gearbeitet habe. Also ich habe auch im Rahmen von der speziellen ambulanten Palliativversorgung Schwerstkranke und Sterbende samt Umfeld in der Häuslichkeit begleitet, habe im Hospiz gearbeitet und ich unterrichte auch als Dozentin noch das Thema Kommunikation, weil mir das ungemein wichtig ist. Und es ist heute so, dass ich eben diesen kleinen Ausflug auch in die Vergangenheit wieder mache. Wie ist es mit den Menschen, die so wund sind aufgrund ihrer Erkrankungen? Und mit allem, was dazugehört, wie sind die unterwegs, was brauchen die an Kommunikation? Und aber auch als Lehrende, wie muss ich tatsächlich dann auch einwirken können oder wo muss ich die Betroffenen auch abholen können in der Kommunikation? Und auch das ganz wichtige Thema, was ich dann auch als Lehrende häufig sage, ist, Kommunikation fängt bei mir selber an.
Ja.
Also wie begegne ich mit den Menschen oder wie begegne ich den Menschen, damit die einfach auch gut sein können in ihrer prekären Situation. Mhm. Und das ist für mich so das Wichtigste. Und auch so sollte auch der Tag anfangen. Wie möchte ich auf Menschen eingehen? Wie geht's mir heute? Wie kann ich in dem Zusammenhang auch gut kommunizieren?
Das ist jetzt ein wunderbares Stichwort. Ganz banale Frage. Ich glaube aber, da steckt ganz viel drin. Was ist denn für dich gute Kommunikation? Und kannst du uns da auch gerne ganz konkrete Beispiele nennen?
Ich weiß nicht, ob man von guter Kommunikation sprechen kann, sondern ich würde, glaube ich, einfach mal von Kommunikation sprechen, weil auch mir gelingt ja, oder mir vor allem gelingt ja nicht immer gute Kommunikation. Ja. Sondern, das habe ich ja gerade schon gesagt, auch von meiner Tagesform abhängig, da will ich jemandem ganz gut begegnen und möchte mir Mühe geben.
Ja.
Und dann sage ich aber ein Wort, das dann irgendwie nicht so passt und dann ist die Situation auch schon wieder gelaufen. Also das ist, von daher sollte man den Anspruch haben, grundsätzlich immer von wertschätzender Kommunikation zu sprechen, von Respekt. Und da sind wir eben bei der Haltung. Ich muss eine gute oder eine wertschätzende, respektvolle Haltung haben, damit ich vielleicht gut kommunizieren kann. Und das ist für mich einfach so ein wichtiger Leitfaden. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut unterwegs, also es liegt zunächst erstmal immer an mir. Und wenn ich merke, ich bin nicht so gut unterwegs, dann muss ich mich tatsächlich einfach erstmal sammeln oder für mich dann auch überlegen, okay, vielleicht ziehe ich mich dann heute vielleicht eher zurück, sag guten Morgen freundlich und warte erstmal ab. Und da sind wir dann eben auch erstmal beim Zuhören und beim Erspüren, also auch bei der Empathie, das gehört für mich auch zur Kommunikation dazu, zu erspüren, was ist denn heute oder was könnte heute bei dem anderen dran sein oder wie ist denn der unterwegs? Also da auch so ein bisschen mitzuschwingen und zu gucken, was habe ich heute für ein Gefühl für den Menschen? Wie ist der unterwegs? Und als erstes, wie bin ich unterwegs? Und dann auf der Ebene zu gucken, wie kann ich kommunizieren? Aber zunächst auch versuchen zuzuhören, wo die Bedarfe der Betroffenen sind.
Also erstmal mit ganz wachen Sinnen sozusagen dem anderen begegnen.
Und auch darin authentisch zu sein. Es gibt da Paul Watzlawick, das ist ein amerikanischer Kommunikationswissenschaftler und auch Psychotherapeut. Philosoph ist er auch gewesen, der 5 wichtige Grundsätze zur Kommunikation formuliert hat, die auch ganz viel in Palliativcare und Hospizarbeit einfließen. Einer dieser Grundsätze ist, man kann nicht kommunizieren. Das heißt, ich kann wirklich wertschätzend was sagen und kann aber was ganz anderes ausdrücken von der Körperhaltung, dass mein Gegenüber merkt, der glaube ich jetzt kein Wort. Also das heißt, die Worte sind für mich auch eher erstmal im Hintergrund, sondern ich spreche mit der wertschätzenden Körperhaltung. Ich drücke aus, wie es mir geht, also ja, in der Mimik, wie auch immer. Und dementsprechend verhalte ich mich auch meinem Gegenüber und sage dann vielleicht auch ein bisschen weniger oder passe auch mit den Worten auf. Oder sag vielleicht auch nur einen kleinen Satz, schön, dass du da bist. Oder was ich auch manchmal mache, ist dann, wenn ich morgens ins Haus gehe, jetzt sind wir tatsächlich wieder bei den KollegInnen, einfach kurz ins Büro gucken und sagen guten Morgen, schönen Tag.
Jetzt sind wir recht allgemein geblieben. Was ist denn jetzt das Besondere an der Kommunikation mit Schwerstkranken?
Also das Wichtigste an der Kommunikation mit Schwerstkranken ist eben auch, erstmal mit einer Haltung zu begegnen und mit Empathie und zu spüren, wie geht's denen heute, wie sind die heute dran. Und es ist natürlich auch ein Stück weit eine Lebensschule für einen selber und ich möchte auch jeden herzlich einladen, sich darauf einzulassen. Also wie sind die Menschen unterwegs und wie schwinge ich damit und wie geht's mir? Also so... Und ich habe tatsächlich über 4 Jahre lang in der speziellen ambulanten Palliativversorgung gearbeitet und habe die Menschen in der Häuslichkeit begleitet. Und da ist diese besondere Situation auch für uns, wir sind zu Gast.
Genau.
Also das heißt, ich komme erstmal und auch je nach kulturellem Hintergrund fragt man als erstes mal, soll man Schuhe ausziehen? Bei manchen Kulturen, bei den Muslima ist das sogar wichtig. Und damit soll ich über diese Frage und auch über die Körperlichkeit, ich ziehe die Schuhe aus, erstmal meine Wertschätzung gegenüber diesem Menschen. Also, und damit bin ich dann auch wieder in der Haltung. Ich muss jedem Menschen mit einer wertschätzenden Haltung begegnen und erstmal gucken, wie sind die unterwegs. Da sind wir dann auch wieder beim Systemischen. Was brauchen die? Was brauchen die Zugehörigen? Wo könnte ich vielleicht einen Konflikt erspüren? Und reden lassen, zuhören. Mhm. Sagen, kann ich mich wohin setzen oder darf ich mich wohin setzen? Und dann einfach erstmal zuhören. Und ich glaube, die Kunst in der mitmenschlichen Begleitung in Palliativcare und Hospiz ist die Niederschwelligkeit. Die Menschen einzuladen, wenn sie es denn noch können, über ihre Lebensgeschichten zu erzählen. Und es gibt kein größeres Geschenk, daran teilzuhaben, diese Geschichten zu erfahren. Und einfach erst mal zu hören, wo sind die Bedarfe. Ich bin mal zu einem älteren Herrn gekommen, der wirklich im fortgeschrittenen Status sehr, wirklich sehr, sehr krank war. Aber auch sehr eigen und besonders. Und er hat in seiner kleinen Einliegerwohnung gelebt, mit einer Treppe nach unten. Das hat er mit seinem Stock. Noch irgendwie. Hat er das bewältigt. Und ich bin da hingekommen und man wusste, es ist Not und man muss einfach mit dem Netzwerk schaffen, auch helfen. Und dann habe ich ihm den Vertrag für die spezielle ambulante Palliativversorgung vorgelegt. Und dann hat er gesagt, ich muss das jetzt hier erstmal lesen, vorher mache ich gar nichts. Und dieses Lesen hat über eine halbe Stunde gedauert. Das waren 4 Seiten. Mhm. Also blieb mir nichts anderes übrig, also als da mitzuschwingen, mich zurückzulehnen, was auch schon wieder diese körperliche, nonverbale Kommunikation ist. Ich signalisiere, ich habe Zeit für dich.
Genau. Ich nehme mir jetzt die Zeit.
Ich respektiere dich und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, weil für dich ist das jetzt wichtig oder für sie ist jetzt das jetzt wichtig, das zu tun. Und die Konsequenz war die, also in dieser Niederschwelligkeit, er hatte die Zeit und hat dann auch seine Fragen gestellt. Mhm. Und ich war wirklich in diesem Hausbesuch 2 Stunden und habe mir dafür Zeit genommen. Die Konsequenz war die, dass er mich dann zukünftig, als er auch im stationären Hospiz dann schon war in Stuttgart, dass er mich immer angerufen hat, wenn was war. Mhm. Dann hat er gesagt, Frau Geiger, was soll ich denn jetzt da machen?
Da war was aufgebaut.
Also da ist Vertrauen entstanden. Mhm. Und es ist einfach so hilfreich, auf diese Art auch von nonverbaler, zuwendender Kommunikation und ganz viel Zuhören dieses Vertrauen aufbauen zu können, dass die Menschen dann auch merken, okay, ich darf jetzt da wirklich so sein, wie ich bin. Und da gibt's ein Ohr für meine Nöte. Und das ist was für mich eine ganz wichtige Erkenntnis war, dass Kommunikation nicht zwingend was mit einem akademischen Grad zu tun hat oder mit einer Ausbildung, sondern das hat damit zu tun, wie ich Menschen begegne.
Die Almut hat das tatsächlich ganz ähnlich formuliert wie du jetzt. Sie hat gesagt, na klar, frage ich, wenn ich in ein Zimmer reinkomme, den Gast als erstes, wie geht's Ihnen denn heute? Aber noch viel wichtiger ist, dass ich das Ganze drumherum wahrnehme und signalisiere, jetzt bin ich da. Jetzt schauen wir erstmal, was ist heute die Lage, was ist dran. Und dann entscheide ich, was mache ich jetzt heute mit dem Gast oder was braucht er denn gerade. Erstmal die Sinne schärfen und okay, ankommen und da sein.
Ankommen und da sein, Vertrauen aufbauen und auch an den Lebensgeschichten teilhaben wollen. Diese Menschen haben so ein Bedürfnis, ihre Lebensgeschichten zu erzählen, weil sie sich in einem Prozess dieser radikalen Endlichkeit bewegen. Diese Menschen, diese schwerstkranken Menschen, wissen selbst am besten, wie lange sie noch leben werden, ungefähr. Also es hilft eigentlich auch gar nicht, immer darüber zu sprechen, wie lange dauert es noch. Das fragen oft die Zugehörigen, die da einfach auch ein bisschen Sicherheit dadurch wollen. Mhm. Aber die Schwerstkranken selber, die wissen intuitiv, das geht nicht mehr lange. Und damit hängt ganz viel Lebensbilanz zusammen und diese Erkenntnis, ich kann jetzt Dinge nicht mehr rückgängig machen. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, mit meinem Kind in Amerika ein klärendes Gespräch zu führen oder mich zu versöhnen. Und es schmerzt. Und dafür brauchen diese Menschen einfach auch den Raum, um das ausdrücken zu können, diese Trauer. Und dieser Kummer, der damit zusammenhängt. Und dann ist es einfach so wichtig, mit den Menschen auf das Gelebte und auch auf das Nicht-Gelebte zu schauen und es dann auch zu verabschieden. Mhm. Also einfach auch in der Bilanz zu gucken, was ist denn gut gewesen. Mhm. Und es ist nicht alles umsonst gewesen im Leben. es war sinnvoll, dass ich da war. Also diese Lebensbilanz hängt ja auch so sehr mit dieser eigenen Sinnfindung zusammen. Es war gut, dass ich auf der Welt war. Ich habe nicht alles hingekriegt, aber vieles. Oder auch Sachen, die wirklich gut sind. Und die Margot Käßmann hat mir mal gesagt, es ist einfach hilfreich, mit leichtem Gepäck zu reisen. Das heißt, in diesem Erzählen von der Lebensbilanz auch Dinge verabschieden zu können und sich zu erleichtern. Zu
loszulassen.
Sagen, das habe ich nicht hingekriegt, aber ich lasse es jetzt hier. Mhm. Und es ist jetzt gut so, wie es ist. Einfach, dass man sich mit diesem leichten oder diesen Versuch zu unternehmen, sich mit diesem leichten Gepäck zu verabschieden. Das hat mir damals sehr eingeleuchtet.
Das ist jetzt ein sehr guter Übergang, denn wir möchten ja auch über die Zugehörigen sprechen. Mhm. Inwiefern unterscheidet sich da jetzt die Kommunikation? Du hast es gerade schon angedeutet, die brauchen eigentlich was anderes in der Situation.
Und es ist für uns Begleitende stets wichtig, beide Gruppen zu sehen oder alle Beteiligten in diesem System zu sehen. Und so sagt es ja auch die WHO-Definition Palliativcare, dass wir genauso nach den Zugehörigen gucken müssen. Und dass man da auch wirklich frühzeitig einsteigen muss, auch zu schauen und zu fühlen, was brauchen die denn? Mhm. Und gerade in der Häuslichkeit war es so, dass die einen auch oft zur Seite genommen haben und dann gesagt haben, wie lange geht's noch? Was soll ich jetzt machen? Mhm. Und ihnen einfach auch ein bisschen Sicherheit zu vermitteln. Aber auch ganz klar zu sagen, wir können die Situation in dem Moment nicht auflösen, wir sind aber da. Mhm. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Man muss einfach auch sagen, der Ernst Engelke spricht in diesem Zusammenhang von Co-Patienten, dass zugehörige Co-Patienten sind. Mhm. Ernst Engelke war auch Theologe, Sozialpädagoge und Psychologe, der hat sich sehr mit Palliativcare beschäftigt. Ja. Und der hat einfach gesagt, sie sind als Co-Patienten anzusehen. Auch die brauchen ihre ganz eigene Form von wertschätzender und begleitender Kommunikation. Mhm. Einfach auch in dem Moment zu fragen, was brauchen Sie jetzt? Mhm. Wie können wir Ihnen denn helfen? Und es muss eins klar sein, dieses Wort Diversität ist auch in dem Zusammenhang, kann man das gut verwenden, im Zusammenhang mit dieser Beziehung. Also Partner, Partnerin, Kind, Betroffener, also Schwerstkranker. Es ist einfach so, der Schwerstkranke oder die schwerstkranke Person, die zieht sich in ihrem Sterbeprozess immer weiter zurück.
Ja.
Und auch diese grausame, also es liegt einfach auch diese grausame Erkenntnis vor, ich gehöre in dieses Familiensystem gar nicht mehr so rein, weil ich meinen Anteil gar nicht mehr bringen kann, durch das, dass ich krank bin. Mhm. Also die sind ein Stück weit auch aus dem Alltagsgeschehen raus. Und das merkt man dann häufig auch in der Kommunikation, dann, wenn sich jetzt die Partner und die Kinder dann beispielsweise im Gästezimmer, im Hospiz treffen, unterhalten die sich über den Alltag. Und man merkt dann auch, dass die schwerstkranke Person sich dann auch immer mehr zurückzieht, weil sie da gar nicht mehr mitreden kann. Das gehört zum Prozess aber dazu. Mhm. Und da merkt man einfach diese Diversität, die diese Gruppen auch haben. Die Themen sind einfach andere.
Ja.
Der Schwerstkranke, die schwerstkranke und sterbende Person hat dieses Thema, ich muss mich zurückziehen, ich muss mich verabschieden. Ich kann nicht mehr teilhaben an dem Alltag. Und die Betroffenen, die Zugehörigen, die müssen sich einfach sagen, ich verliere meinen lieben Partner, meinen Vater, meine Mutter, aber ich muss auch irgendwie weitermachen und ich muss mit guten Bildern weitermachen. Es muss weitergehen. Und dadurch gibt es häufig auch eine erschwerte Kommunikation zwischen diesen Gruppen, was auch zu Konflikten führen kann, weil die sich gegenseitig auch schonen wollen in der Kommunikation. Also wenn jemand, eine sterbende Person dann zu mir sagt oder gesagt hat, ich glaube, das geht nicht mehr lange, ich traue mich aber nicht, Dinge anzusprechen, weil ich meine Frau nicht verletzen will. Mhm. Und umgekehrt genauso, dass dann die Ehefrau beispielsweise sagt, ich muss jetzt meinen Mann vor diesen ganzen Alltagsthemen schützen, ich möchte ihn damit nicht mehr belasten. Also dieses Gegenseite nicht mehr belasten wollen. Das führt halt häufig auch zu Konflikten, wo man unter Umständen auch gut und auch systemisch vermittelnd wirken kann. Mhm.
Da sind wir jetzt nämlich so ein bisschen an dem kritischen Punkt auch unseres Themas. Da steckt also das Konfliktpotenzial drin in dieser Diversität? Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen konkreter umreißen. Du hast jetzt schon einige Beispiele genannt.
Also ich könnte jetzt ein exemplarisches Beispiel nennen.
Ja, sehr gerne.
Also ich habe zum Beispiel in meinem Hospiz, im stationären Hospiz, eine Dame begleiten dürfen. Das ist eine jüngere Dame gewesen mit einem Glioblastom. Das ist ein sehr bösartiger Hirntumor. Und diese Frau war bereits sehr eingeschränkt in ihrem Sprechen und hat aber kognitiv eigentlich noch alles mitgekriegt. Und es ist eine Dame, die war sehr, sehr glücklich verheiratet, war ein glückliches Paar, war auch eine sehr attraktive Frau. Die hatten auch zwei Kinder und man muss sagen, auch eine sehr etablierte Familie. Also die hatten ein gutes Leben, die sind 5-mal gereist, das war aktiv. Und jetzt kam diese Erkrankung, wo man dazu sagen muss, auch aufgrund einer Cortisoneinnahme kommt es auch zu einer gewissen optischen Veränderung. Mhm. Das heißt, diese wunderschöne Frau hat sich verändert, sie konnte nicht mehr sprechen. Sie konnte in ihrer Beziehung überhaupt nicht mehr gerecht werden oder den Teil erfüllen, den sie früher oder bis dato einfach erfüllt hat. Und es war klar, sie kann nicht mehr zu Hause leben. Und ihr Mann war berufstätig, kam immer wieder, also kam regelmäßig ins Hospiz, jeden Tag, die Kinder auch. Aber diese Gespräche, diese Alltagsgespräche haben eben ohne sie stattgefunden, weil sie sich nicht mehr beteiligen konnte. Mhm. Und weil sie dann quasi aus diesem System Alltagsfamilie komplett draußen war. Mhm. Und ich habe dann auch irgendwann mal gemerkt, wie dann auch über sie, über den Kopf hinweg gesprochen wurde, weil die sich halt auch über Schule unterhalten mussten oder über...
Es gab da Dinge zu klären, die waren wichtig einfach.
Die waren einfach dieses Alltagsgeschehen, das geklärt werden musste. Und sie konnte nicht mehr teilnehmen. Und dann habe ich auch gemerkt, wie sie sich auch immer mehr zurückgelehnt hat und gemerkt hat, okay, ich...
Bin da raus.
Ja. Mhm. Und das ist natürlich was sehr Grausames. Also das ist so, dass wirklich... Also ein Beispiel, das mir nach wie vor unglaublich präsent ist.
Mhm. Und jetzt zum Schluss... Gibt es vielleicht so einen persönlichen Kommunikationstipp? Eigentlich hast du jetzt schon ganz viele Dinge genannt, aber vielleicht gibt es noch so was Persönliches, gern auch mit einem konkreten Beispiel, wo du gemerkt hast, ah ja, das hat jetzt richtig gut funktioniert, das ist hängen geblieben.
Also zu was ich immer einladen will, das ist meine wirklich mittlerweile persönliche Überzeugung, das ist das niederschwellige Gespräch. Nicht verkopft in eine Situation gehen. Mhm. Also als erstes wirklich nicht den Anspruch haben, eine Situation aufzulösen, weil wir diese Konflikte, die ich jetzt gerade auch vorher beschrieben habe, gar nicht auflösen können. Mhm. Wir können trösten, wir können Geländer sein, Beistand leisten, aber diese Situation können wir nicht auflösen. Den Versuch brauchen wir gar nicht unternehmen, weil das so eine tragische Situation ist, die auch diesen Schmerz zulassen muss. Da hat jeder in diesem System das Recht auf seinen Schmerz.
Ja.
Aber genau bei dem Schmerz müssen wir sie abholen und sagen, ich gehe jetzt nicht weg. Mhm. Also einfach auch sagen,
ich halte es aus mit Ihnen oder mit dir.
Ich gehe nicht weg, ich bin dabei, erzählen Sie es. Also einfach nur die Tatsache, dass Sie es erzählen können, ist ja schon Trost, dass da jemand zuhört und der eben nicht den Anspruch hat, da Ergebnisse zu präsentieren oder Lösungen zu präsentieren. Das wäre vermessen. Mhm. Das ist tatsächlich so. Und einfach als Mensch zunächst mal in die Begegnung zu gehen und Interesse an den Menschen haben. Ich habe auch festgestellt, die Betroffenen haben auch immer geliebt, wenn man mit ihnen durch die Wohnung gegangen ist oder aufs Nachtkästchen geschaut hat, wo die Bilder hängen. Mhm. Also die Bilder von den Familienmitgliedern oder Gemälde. Und ich habe auch eine Familie mal erlebt, die sind mit mir durch die ganze Wohnung gegangen und da anhand dieser Bilder haben die mir ihre Lebensgeschichte erzählt. Mhm. Und dieses lebendige Fragen, also man nennt es in der Systemik hypothetisieren, also eine Hypothese haben, aha, ist das das Haus ihrer Eltern? Nein, nein, das ist das Haus meiner Großmutter. So lange haben wir das schon. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir das schon besessen. Und ich bin so stolz, dass ich in diesem Haus leben durfte. Aha, und dann wieder hypothetisieren. Ah, da haben sie dann mit ihrer Familie gelebt. Ja, und meine Eltern habe ich da dann auch noch gepflegt. Und dann kam noch meine Tante. Und wir hatten das so gut. Und auch in diesem großen Garten waren so große Feste. Und haben sie da auch Freunde eingeladen? Nein, das war jetzt eher nur so ein familiärer Hintergrund. Und schon sind sie in einem Gespräch drin, wo die Menschen das Gefühl haben, wir haben ein Ohr und einen Respekt und eine Wertschätzung für ihre Geschichte. Und das ist das, was sie am Lebensende brauchen, dieses Gefühl zu haben, es ist nicht alles umsonst gewesen, wo die Sinnhaftigkeit einfach im Erzählen wieder hochkommt. Und dann laufen sie ein, ich habe das wirklich erlebt, dass sie dann bis zur Tür nachgelaufen sind. Und ich dann auch dieses Vertrauen hatte, auch mal schwierige Fragen dann stellen zu können in der Konsequenz. Dass es sich dann wirklich ergeben hat, okay, jetzt müssen wir vielleicht über nicht so ganz schöne Dinge sprechen. Aber da war dieses Vertrauen da, weil sie wussten, es begegnet jemand mit Respekt. Und es begegnet mir jemand mit Respekt vor meinem Leben und damit vor mir und mit allem, was ich bin und was zu mir gehört.
Ja, und auch so mit echtem Interesse. Denn die Menschen wissen ja, dass sie jetzt nicht die erste Person sind, die du in diesem Setting jetzt begleitest. Und es könnte ja auch sein, dass du dir denkst, ja, ich brauche mir jetzt nicht die 300. Lebensgeschichte anhören. So interessiert mich nicht. Aber du gibst eben das Gefühl, doch, deine Geschichte interessiert mich, ich gehe respektvoll mit deinem Leben um.
Also das finde ich ganz wichtig, was du sagst. Und für mich kommt noch ein Faktor dazu, das ist die Zeit. Manchmal hat man das Gefühl, man hat überhaupt nicht viel Zeit. Aber hin und wieder kann eine kleine Etappe einer Lebensgeschichte, die kann 3 oder 4 Minuten dauern. Und in dem Moment guckt man sich dann wahrhaftig an, hört aufrichtig zu. Und auch da fühlen die Menschen sich wertgeschätzt. Es hat nicht immer damit zu tun, dass man ganz viel und ganz lange Zeit haben muss. Es kommt wirklich darauf an, dass man in dem Moment, und auch wenn das für 3, 4 Minuten ist, einfach authentisch ist. Und dann kann man auch sagen, Zeit ist gerade ein bisschen ein Thema, ich höre Ihnen jetzt zu und ich verspreche Ihnen, ich komme aber auch zu dem und dem Zeitpunkt wieder. Und das hören sie. Und das mit einer gewissen Authentizität zu sagen oder mit einer Authentizität und pur zu sagen, das glauben die einem in dem Moment dann auch. Man darf dann halt natürlich keine falschen Versprechungen machen.
Ja, klar.
Das wäre auch wieder fatal. Aber das einfach in dem Moment zu signalisieren. Aber wenn man dann auch Zeit hat, sich dann auch mit seiner Zeit einzubringen. Und dann dauert es auch mal eine Stunde.
Ja, oder 2 Stunden, wie du uns vorher an deinem Beispiel schön erzählt hast, genau, mit dem älteren Herrn.
Genau. Und dann ist natürlich so ein Tag auch mal lang, keine Frage. Aber dann kann man es an einem anderen Tag dann auch wieder abkürzen, weil die Menschen um dieses Vertrauen wissen. Also Kommunikation, wertschätzende Kommunikation schafft einfach auch Vertrauen als Basis, die wir im Palliativcare und Hospiz so sehr brauchen. Damit wir einfach eben auch schwierige Dinge besprechen können oder herausfordernde Dinge oder auch mal Konflikte. Und da habe ich schon auch gelernt, ich habe, also in Hospiz und Palliativcare habe ich auch sehr viel über mich selber gelernt und auch mit den Ausbildungen, die dann damit zu tun haben, gerade mit der systemischen Ausbildung.
Ja.
Man lernt immer, wenn man es zulässt, über sich selbst. Also Hospiz ist eine Lebensschule, wo man wirklich die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln, wenn man es denn will.
Vielen Dank, liebe Ulrike. Ich würde jetzt nochmal zusammenfassen und du darfst dann gerne nochmal ergänzen, wenn dir noch ein wichtiger Aspekt fehlen sollte. In der Kommunikation mit Schwerstkranken sind vor allem niederschwellige Momente wichtig. Es geht oft gar nicht um irgendein verkopftes Gespräch, was ich lang vorbereitet habe, sondern es ist besser, intuitiv auch in der Situation aufmerksam zu spüren und zuzuhören. Was ist denn dran? Wie könnte ich helfen? Und sich dann auch die Zeit zu nehmen, wenn ich sie habe, diese einzusetzen und dabei authentisch zu bleiben. Echtes Interesse bleiben, da kommen wir zum Stichwort Haltung. Respektvoll, wertfrei in das Gespräch gehen oder in die Situation gehen, je nachdem, welche Art von Kommunikation möglich ist in dem Fall. Bei den Angehörigen muss man sich bewusst machen, die sind Co-Patienten. Das fand ich ein gutes Stichwort. Das heißt, die haben andere Bedürfnisse, aber sie gehören zu dieser Situation mit dazu und müssen genauso begleitet werden wie die Schwerstkranken. Und die brauchen aber vielleicht andere Dinge. Da geht es eher um Themen wie Sicherheit, Orientierung, die da eine Rolle spielen. Ja, ich glaube, ich habe so die wichtigsten Punkte genannt. Da sein, zuhören, niederschwellig, authentisch bleiben.
Also jetzt die Schlagwörter zum Schluss, die haben mir richtig, also mir hat alles richtig gut gefallen, aber es gefällt mir richtig gut, ja, so wie du es zusammengefasst hast.
Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich danke dir sehr, liebe Karin. Es war schön, dass ich da sein durfte.